eigene Taschen hast du? Denn wir müssen gar nicht nach Fahrrädern fragen, wir müssen nach dem, wie viele Taschen hast du zu Hause?
Ach, richtig viele. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwas Kreatives machen, habe mir eine günstige Nähmaschine geholt und dann habe ich einfach losgelegt. Und vor 14 Jahren habe ich gesagt, Schluss, ich will nicht mehr im Einzelhandel arbeiten. Die Menschen nerven mich.
Käthe, Rakete, The One-Woman-Show, kommen wir zu etwas ganz anderem. Vorhang auf für Rainer Zeller.
Mit dem Traum doch zu dem Daniel Düsentrieb mäßig.
So entsteht also auch das nächste Produkt, was jetzt demnächst rauskommt. Also,
oh, was ist das?
Ja.
Das ist
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 30 von Bikers Paradise Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mal ein Like da oder abonniert diesen Podcast. Wir sind auch bei Instagram, bei YouTube und so weiter. Heute in Folge Nummer 30 geht es um Taschen.
Und wir haben uns nicht mit den großen Labels auseinandergesetzt, sondern wir haben uns mal wirklich kleine Ein-Mann...
Ja, einmal ein Mann und einmal ein Frau.
Genau. Nehmen wir unter die Lupe. Aber jetzt erstmal vorweg, seit diesem Gravel-Hype ist ja das absolute Mode, überall Taschen am Fahrrad zu haben. Wie ist denn das für dich als bekennender Rennradpurist?
Also, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, irgendwie hast du recht, da gehört keine Tasche dran. Aber wenn ich so eine lange Fernfahrt mache, wie jetzt vergangenen Sommer zum Beispiel nach Wien, ja natürlich muss da eine Arschrakete dran und eine Rahmentasche, weil ich brauche ja ein paar Sachen irgendwie für unterwegs und mehrere Tage. Also es ist so, ja, eine Hassliebe. Auf irgendeine Art und Weise finde ich es cool, auf irgendeine Art und Weise muss es halt nicht sein. Es kommt halt irgendwie auf den Einsatzbereich an.
Mit was für Taschen fährst du in der Stadt?
Gar nicht. Ich habe so einen Gepäckträger und da schnalle ich dann vorne irgendwie mal so einen Rucksack drauf oder sowas.
No bags.
Ja, weil ich halt keine Lust auf einen verschwitzten Rücken habe. Weißt du, ja, ich bin früher immer mit Rucksack gefahren, so, das ging mir tierisch auf den Keks. Ich habe mir aber so eine Musette mal gekauft vor ein paar Jahren, die zum Umhängen und wenn ich nur ganz wenig mit habe, ist das perfekt. Weißt du, ein Kugelschreiber, das Portemonnaie, ein paar Blatt Papier, irgendwie Unterlagen oder sowas und dann ist das optimal.
Und nach welchen Kriterien kaufst du deine Taschen?
Ja, nach Einsatzbereich. Also wenn du mehrmals Bikepacking gemacht hast, dann brauchst du natürlich eine große Arschrakete. Eine kleine Arschrakete, oder eine große Frontrolle, eine kleine Frontrolle, weil wenn du in die große Frontrolle zu wenig reinmachst, dann sieht das schon wieder komisch aus und es geht dann auch nicht richtig zu und es bammelt dann so komisch hin und her. Also ich habe wirklich ungelogen und ich denke, bei dir wird es auch so sein. Also bestimmt 10 Taschen zu Hause.
Das ist alles?
Ich wusste, dass es bei dir mehr ist.
Nein, ich liebe diese Dinge, wo man Sachen reinpacken kann. Ich könnte für alles mir eine Tasche kaufen. Ich krieg schon Ärger zu Hause. Ich habe viel zu viel, vor allen Dingen Foto. Du kannst dir auch nicht vorstellen, wie viel Fotorucksäcke. Also ich meine, ich brauche ja Fotorucksäcke für Jobs, Fotorucksäcke fürs Fahrrad, Fotorucksäcke für den Alltag, Fotorucksäcke zum Gut. Naja, okay.
Also bevor wir jetzt über und mit Käthe Rakete vom Label Rakete Berlin reden, müssen wir noch ganz kurz meine Lieblingstasche behandeln. Und das ist die Arschrakete. Nein, ich finde, die Arschrakete ist wirklich mit das Beste, was irgendwie an Taschen entwickelt wurde. Weil die ist hinter dir, die ist wirklich am Rennrad noch so halbwegs windschlüpfrig und mittlerweile, und das finde ich sehr, sehr toll, das Einzige, was an der Arschrakete genervt hat, ist, wenn die vollgepackt ist und du willst sie abmachen und wieder dran bammeln, das ist einfach nicht schön. Nee, so, das macht überhaupt keinen Spaß und mittlerweile gibt es so ein Ding, das ist an der Sattelstange dran und fest, das ist wie so ein Halfter oder so ein Holster, ne? Und dann kannst du die Tasche da rausziehen und alles ist cool.
Ich bin auch ein bekennender Arschrakete-User.
Sag mal, kennst du die neueste Entwicklung? Das ist so vor allem für die Rahmentaschen, ne? Also die du so ins Dreieck hängst, dass es da nochmal eine extra Innentasche gibt, damit du, also weil das Problem ist ja oft, du fährst irgendwo ran, um was zu essen. So, ne? Und dann musst du wieder aufstehen, weil ich habe das Telefon in der Rahmentasche gelassen. So, und dann holst du dein Telefon. Denn ich habe jetzt meinen Riegel da noch drin. So. Und mittlerweile gibt es Innentaschen, die kannst du mit einem Griff einfach rausnehmen. Mittlerweile gibt es das zum Beispiel von der Berliner Firma Platzangst, kostet einen Zehner. Und irgendwie finde ich das ganz nett. Weißt du, das ist schon so unterteilt und
ich finde es unnötig.
Nee, ich finde es unnötig. Dachte ich mir am Anfang auch.
Nee, soll ich dir sagen, warum? Ja, komm. Meine Lösung heißt Clickfix.
Was ist Clickfix?
Clickfix. Kennst du nicht?
Nein.
Clickfix ist ein Standard. Das ist so, Clickfix ist kommt an Lenker ran und damit verbindest du deine Tasche und dann machst du Klick und dann ist die ganze Tasche ab. Und da ich ja immer vorne meine Fotoausrüstung drin habe und die niemals am Rad hängen lasse, nehme ich immer die ganze Tasche mit, egal wo ich hingehe. Und da sind natürlich alle Sachen drin, wo du jetzt jedes Mal zum Fahrrad rennen musst. Das ist da alles schon drin.
Aber das gibt's auch für eine Rahmentasche.
Nee.
Na, siehst du.
Das ist nur für die Lenkertasche.
Ja, hier vorne, mir egal.
Ja.
Okay, wollen wir jetzt den Gast reinlassen?
Ja, wir lassen den Gast jetzt rein.
Käthe Rakete von Rakete Berlin, eine kleine Taschenfirma, eine One-Woman-Show. Herzlich willkommen.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Rakete.
Hallo.
Käthe Rakete. Kommt man auch schon durcheinander, ne? Käthe oder Rakete.
Ja, das stimmt.
Du wärst nicht hier, wenn du nicht auch leidenschaftliche Radfahrerin wärst. Bei dir ist es das Fixie.
Genau.
Wie bist du zum Fixie-Fahren gekommen? Was fasziniert dich daran?
Also ich habe mir ja zuallererst ein Rennrad geholt, weil ich ein bisschen sportlicher unterwegs sein wollte. Und habe dann aber gemerkt, dass das Rennrad mich nicht so kickt.
Warum?
Ich bin nicht jemand, der auf Strecke fährt. So Streckenballern mache ich eigentlich nicht so. Ab und zu schon, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Ich möchte gerne mit meinem Fahrrad aktiv sein, einfach über Bordsteine hüpfen, rumskidden, bisschen rumtricksen, bisschen ausbalancieren, einfach mal irgendwo stehen bleiben, wo es cool ist und ein paar Tricks machen, sowas halt. Das ist halt mit dem Rennrad immer schwierig und deswegen habe ich mir dann irgendwann Single Speed geholt und habe das dann umgebaut auf ein Fixie, weil ein Freund von mir gesagt hat, ey, probier doch mal Fix, das ist extrem schön und interessant. habe ich dann auch gemerkt bei der ersten Fahrt, dass ich fast hingeflogen wäre. Aber,
ich wollte gerade sagen, wie oft fällt man denn am Anfang hin, wenn man das nicht gewohnt ist.
Ja, vor allen Dingen hatte ich keine Bremsen dran, als ich fix.
Ach, schön angefangen ohne Bremse auch noch. Ja,
er hat richtig gesagt, geil. Ich soll die Bremsen abmachen. Das habe ich dann auch getan.
100% Beratung, ne, für den Einstieg.
Und dann hat mich auch direkt das Ordnungsamt angehalten und hat mich darauf hingewiesen, dass ich gerade auf dem Gehweg gefahren bin und hat aber nicht die fehlenden Bremsen gesehen. Ja. Also es war echt wirklich ein Tag. Und dann habe ich aber irgendwie die Liebe daran gefunden, fix zu fahren. Ich möchte nie wieder was anderes fahren.
Was ist denn bei dir bei einem Fixie jetzt wichtig? Wenn ich mir dein Fahrrad jetzt angucke, es sind eine Bremse. weil da ist ja Style auch Gesetz irgendwo, ne?
Der Style auf alle Fälle, wie du schon gesagt hast. Die Farbkombination. Also was ich jetzt zum Beispiel nicht so gern mag, sind Gepäckträger oder sowas da dran. So wie bei dir jetzt zum Beispiel. Das würde mich extrem stören. Ich fühle mich da nicht wohl auf meinem Fahrrad. Es darf gerne so clean wie möglich sein.
Dann kommen wir doch zu den Taschen. Die meisten Menschen fangen ja irgendwie an, etwas zu verbessern, wenn denen irgendwas auf den Keks geht. Wie war das bei dir? Wie kam die Idee, eigene Taschenkollektionen aufzulegen? Ich meine, das ist ja keine Idee, die man jetzt jeden Tag hat.
Ich komme aus dem Einzelhandel und vor 14 Jahren habe ich gesagt, Schluss, ich will nicht mehr im Einzelhandel arbeiten. Die Menschen nerven mich.
Wie so oft, ne? Die Menschen sind einfach doof.
Zu viel Publikumsverkehr.
Ja, eben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwas Kreatives machen, habe mir eine günstige Nähmaschine geholt. Kennt ihr noch diese kleinen Bartregale von Ikea, diese ganz Billigregale, die in Ahorn farben?
Ja.
Davon habe ich mir eins geholt, habe diese Nähmaschine da drauf gesetzt und dann habe ich einfach losgelegt. Habe mir ein bisschen Stoff geholt. Und dann habe ich einfach angefangen zu nähen. Und das ist vor 14 Jahren passiert. Dann habe ich mich so nach und nach da reingearbeitet, mir alles selbst beigebracht auch. Und irgendwann habe ich dann mein erstes Label gegründet, Dufte Sachen Berlin hieß das. Okay. Und genau, da habe ich auch schon Taschen gemacht. Und vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich habe irgendwie richtig Bock wieder da drauf. Und aber auch richtig mit robusten Stoffen mal zu arbeiten, mich so ein bisschen rumzuprobieren, was Neues auszuprobieren. Und deswegen ist Rakete Berlin entstanden.
Also lange bevor es diesen Taschenhype an Fahrrädern gab, Hast du schon auch Fahrradtaschen gemacht mit deinem ersten Label?
Nee, Fahrradtaschen waren das nicht.
Ah, das waren keine Fahrradtaschen.
Nee, das waren Tablettaschen, iPhone-Taschen, so eine Umhängetaschen, so ein bisschen im Öko-Stil. Okay. Oder ja, so kleine Sachen, einfach Kuschelmonster habe ich auch genäht.
Und dieses Thema Taschen, ist das so ein bisschen Frauen-DNA irgendwie, die Handtaschen lieben oder?
Ja, genau.
Ja, wirklich?
Ja, genau. So, ja, was war das?
Wie viele eigene Taschen hast du denn? Wir müssen gar nicht nach Fahrrädern fragen, wir müssen nach denen. Wie viele Taschen hast du zu Hause?
Ach, richtig viele. Okay. Wahnsinn. Also meine eigenen vor allen Dingen. Meine Kinder haben letztens zu mir gesagt, Mama, wie viele Taschen willst du noch behalten? Du kannst nicht alle haben.
Du musst die verkaufen.
Du musst die verkaufen.
Eine zum Verkaufen, eine für mich. Eine zum Verkaufen, eine für mich.
Es ist wirklich, es wird immer schlimmer eigentlich. Ach, und ja.
Das ist wirklich so, dass du dich nicht trennen kannst.
Ich liebe meine Sachen, die ich mache.
Okay.
Und deswegen trage ich sie auch gerne.
Die haben ja auch so eine Art Street-Credibility, ne? Also klar, Fixie hat ja eine Street-Credibility. Deine Klamotten oder deine Taschen vielmehr sehen auch danach aus. Ist es das, was auch gut ankommt? Dass es quasi von Fixie-Mensch für Fixie-Menschen ist?
Es bestellen tatsächlich nicht nur Fixie-Menschen bei mir. Also es sind auch ganz, ganz viele, die überhaupt nichts mit Fahrradfahren zu tun haben. Die stehen total auf die Crossbody-Bags zum Beispiel. Mhm. Die werden ganz viel zum Wandern benutzt oder so im täglichen Bedarf. Also ich spreche nicht nur die Fixie-Szene an, sondern auch die Rennrad-Szene zum Beispiel oder die Gravel-Szene jetzt mittlerweile mit den Rahmentaschen.
Aber sag mal, du hast ja selber gesagt, die sind robust, die Taschen. Mhm. Ne, die müssen was aushalten, klar, Fahrradtaschen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Ortlieb-Tasche zu nähen mit diesem dicken Planstoff, ist das nicht wahnsinnig anspruchsvoll, so eine Materialien zu verarbeiten?
Was denkst du, wie viel ich schon geschwitzt habe in meinem Wintergarten? Also wirklich, gerade die Hochzeit, also das Ende von so einem Produkt, wenn das Produkt komplett zusammengenäht wird.
Hast du gerade gesagt, die Hochzeit?
Ja, man sagt die Hochzeit.
Okay.
Wenn man alle Teile vorbereitet hat, dann kommt die Hochzeit. Das heißt, man näht dann alle Teile zusammen, final. Und da habe ich schon ganz viel Schweiß gelassen. Also das sind halt schwere, anspruchsvolle Stoffe. Und wenn du da zum Beispiel bei Kunstleder, wenn du daneben stichst, dann hast du den Fehler drin, dann ist das ganze Produkt im Eimer eigentlich.
Ja.
Dann kannst du direkt abbrechen.
Eieiei.
Also dann war alles eigentlich umsonst gewesen. Und wenn ich überlege, bei so einem Rucksack, da sitze ich echt teilweise mit Zuschneiden, wenn ich mir Zeit lasse, 2 Tage. Und wenn da dann am Ende irgendwas schief geht, oh Gott.
Du hast gesagt, du hast dir alles selber beigebracht, ne? Aber hast du dir trotzdem irgendwelche Schnittmuster rausgesucht? Also du musst ja irgendwie eine Idee gehabt haben, wie sowas aussieht. Hast du alte Sachen aufgeschnitten oder so?
Mir ein paar Sachen angeguckt, ja, auf alle Fälle. Ein bisschen Inspiration geholt. Aber eigentlich, so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schnittmuster erstelle, dann überlege ich einfach stundenlang, tagelang, wie ich das haben möchte und versuche mir das irgendwie alleine im Kopf zusammenzustellen.
Wie ist das, wenn du vergleichst Style und Funktion? Was ist dir wichtiger bei deinen Taschen?
Funktion.
Funktion?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber der Style passt auch noch, das ist ja ganz praktisch. Ja.
Aber trotzdem muss man sagen, also ich bin immer wieder begeistert, ich folge dir ja auch auf Instagram und bin immer wieder begeistert von den Stoffen. Wir sehen es ja auch hier, das macht echt Spaß.
Ich kommuniziere auch viel mit den Leuten aus der Szene. Höre natürlich auch zu bei Night Rides zum Beispiel, was die nicht so mögen an ihren Produkten, was man besser machen kann, und höre natürlich auch zu. Und
gib mal ein Beispiel. Irgendwie, was sind denn so Hinweise, die du so bekommst aus der Szene?
Es gibt zum Beispiel eine Hip-Pack, da wurde der Klettverschluss so komisch angebracht, dass er ständig kaputt geht.
Okay.
Oder dass ständig Dreck reinkommt. Da habe ich dann natürlich bei meinen Hip-Packs drauf geachtet, dass das nicht so ist. So entwerfe ich auch meine Produkte, indem ich halt mit den Menschen auch kommuniziere. Über Insta läuft bei mir alles ausschließlich über Kommunikation.
Ja.
Und die Leute, die dort nach einem Produkt anfragen, die erzählen mir natürlich auch ganz, ganz viel, was sie haben möchten, was ihnen wichtig ist, worauf ich achten soll bei der Anfertigung und so weiter. Und dadurch bekommt man natürlich auch ganz, ganz viel mit, ne, was die Funktionalität betrifft.
Wenn das alles so genau kommuniziert wird, dann ist ja jedes Stück ein Unikat.
Ja.
Also inwieweit kann jemand sagen, mach mir den Reißverschluss nach hinten, nach vorne oder da noch eine Bommel ran?
Ja.
Alles möglich.
Alles möglich.
Okay. Alles möglich.
Alles möglich.
Ey, wir denken uns jetzt Taschen aus, die wir bestellen. Ich finde das alles möglich. Alles möglich hättest du nicht sagen dürfen. Sag niemals alles möglich.
Und wo kann man so eine Tasche dann kaufen?
Bei mir.
Also hast du einen Online-Shop oder läuft das
noch
über Instagram?
Nicht. Über Instagram läuft das. Einen Online-Shop baue ich gerade auch selbst.
Wie ist das zum Beispiel bei den Framebags? Sind die wasserdicht?
Also ich hoffe schon.
Was für ein Material benutzt du da?
Die Framebags sind aus 100% Cordura. Außenrum ist Netzstoff und der Hauptstoff, der Basicstoff ist Cordura. Und innen drin sind die Taschen nochmal mit Nylon gefüttert. Das heißt, das ist ein Segeltuchstoff, der wirklich dann auch nochmal so eine Gummibeschichtung hat. Der Cordura-Stoff hat eine Gummibeschichtung und dieser Nylonstoff hat auch eine Gummibeschichtung. Also sie sind eigentlich 100% wasserfest.
Und wenn ich da jetzt eine Laufmasche aus Versehen reinhaue, kannst du das auch wieder reparieren? Ja. Also kann man das zu dir zurückschicken?
Ja.
Ah, okay. Super.
Gerne. Auf alle Fälle, da bitte ich drum.
Das ist ja, oh, guck.
Da bitte ich drum, weil ich möchte, dass meine Produkte lange getragen werden können. Ich möchte wirklich, dass die Kunden mir schreiben und sagen, mein Produkt ist kaputt, kannst du es reparieren? Ja. Super. Möchte ich gerne machen, weil ich möchte nicht dastehen, dass man bei mir nicht reparieren lassen kann, sondern ein Produkt gekauft hat, mit dem man nie wieder was anfangen kann. Die Leute sollen ganz, ganz lange Freude daran haben.
So, jetzt gibt es gar keinen Grund mehr, eine Tasche nicht zu kaufen bei Rakete Berlin, oder?
Ja.
Also schaut rein bei Instagram Rakete Berlin, das ist die Seite und dann seht ihr auch diese ganzen Taschen oder in unseren Shownotes, da haben wir das dann auch verlinkt.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du da warst. Den Instagram-Kanal Rakete Berlin, da haben wir euch in die Shownotes gepackt und von dieser urbanen Lifestyle Fixie Street Credibility Taschen Firma Frau kommen
Marke.
Wir Marke, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Kommen wir zu etwas ganz anderem und zwar ein Mann, der Taschen macht und andere Accessoires.
Ein Taschenmann.
Ja, er geht so eher in den Bereich Erfinder, Philosoph, würde ich sagen. Vorhang auf für Rainer Zeller.
Unser Gast im Paradise.
Willkommen im Bikers Paradise, Rainer. Rainer, jeder Mensch, der irgendwie eine gute Idee hat, fragt sich, wie schwer ist das eigentlich, so ein Business aufzuziehen? Du hast jetzt ein Taschenbusiness bzw. ein Fahrradaccessoire-Business aufgebaut. Wie schwer ist denn das, ein Business aufzubauen?
Also ich würde da unterscheiden, ob man sich als Maker oder als Unternehmer betrachtet. Also ein Maker, wie ich mich betrachte, ich bin total identifiziert mit dem Produkt, mit dem Markt und ich mache auch sehr viel selber an der Tasche. Ich lasse Sachen verdicken, die ich nicht kann und alles andere mache ich selber. Und ein Unternehmer, der will damit Geld verdienen. Der macht es quasi um letztendlich vielleicht nicht aus dem inhaltlichen Antrieb oder Aspekt, sondern eben um ein Business aufzubauen, Kohle zu verdienen. Und ich mache es, weil ich an das Produkt glaube und damit auch was in die Welt bringen möchte, was Bestand hat. Und dann ist es ein bisschen einfacher, finde ich.
Weil man keinen Druck hat.
Ich mache mir nicht so viel Druck.
Das ist
also,
doch schön.
Ja. Aber ein bisschen Geld verdienen hat ja auch was.
Auf jeden Fall. Also es ist mehr als ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft, die als, ich sag mal, unter dem Begriff Business läuft und in die ich auch Geld investiere und im besten Fall auch was rausbekomme.
Aber jetzt habe ich schon zum Beispiel auf deinem Insta-Account, glaube ich, Fotos gesehen von der Messe, wo du
genau.
warst. Das ist ja schon mal ein großer Schritt in Richtung Verkaufen auch. Oder geht es dir nur um Feedback dann?
Genau, also die erste Messe war eine Initialzündung. Da habe ich einfach einen Freund gefragt, der stellt einen Berlin Fahrrad daher und habe gesagt, Xaver, hast du Bock auf die Messe zu gehen? Corona ist vorbei, ich habe Bock drauf. Und das war total intuitiv. Also das Produkt war fertig, aber die ersten Taschen kamen dann eine Woche vor der Messe. Also ich wusste nicht hundertprozentig, ob ich da überhaupt was zum Verkaufen habe. Und deswegen war für mich das Wichtigste, Feedback zu bekommen. Also Passt der Preis? Finden die Leute die Größe gut? Die Varianten gut? Ist es blöd? Ist es, weil ich glaube, das ist immer das große Thema, wenn man so ein ich begreife mich stark als One-Man-Show, wenn man so eine Idee hat und die dann macht. Ja, man hat eine Vorstellung, dass es cool ist und dass die Leute es total cool finden, aber es kann auch total nach hinten losgehen.
Lass uns mal auf Anfang gehen. Was ist dein normaler Job jetzt neben dieser Leidenschaft?
Ich arbeite bei Modulo am Moritzplatz und bin dort für den Bereich des Sortiments verantwortlich.
Okay. Und wann kam dieser Punkt, wo du dachtest, ja, ich habe hier ein Problem. Offensichtlich finde ich das Produkt, was es zu kaufen gibt, nicht meinen Ansprüchen genügend. Ich kann das besser. Wann war dieser Punkt und was war dann vielleicht der nächste Schritt danach?
Das sind, glaube ich, ein paar Sachen zusammengekommen. Es war einmal der Punkt genau, dass ich sehr gerne Langstrecke fahre. Und also Langstrecke am Tag so 200, 300 Kilometer und dann gern wenig am Fahrrad habe. Und dann habe ich so geguckt, was gibt es da so an Taschen für eine Stulle, für ein Handy, Portemonnaie, Schlüssel und so ein Kram. Und das hat mir eigentlich alles nicht so gefallen. Und das war das eine Thema. Aber das andere Thema war, dass ich eine ganz große Leidenschaft habe, Produkte zu gestalten. Also das hängt so ein bisschen mit Modulo zusammen. Da weiß ich vor allem, welche Materialien gibt's, aber auch letztendlich aus einem Anliegen oder einem Problem ein Produkt abzuleiten. Und da ist dann die Musette entstanden.
Also meine Geschichte ist ja, bei dieser Fahrradmesse, was du eben meint hast, Alex, das war, glaube ich, die Velo oder so.
Ja,
ne?
Die Velo, glaube ich auch.
Die Kollektiv und die Velo, genau.
Genau, die sind ja kurz nacheinander. Und ich habe, weil wir vom Radiosender Flux FM die Velo da als Medienpartner begleiten, habe ich mir alle Händler und Leute, die da was ausstellen, angeguckt. Und bei dir bin ich irgendwie hängen geblieben bei diesen Taschen. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und meine E-Mail falsch geschrieben. Und er hat dann aber irgendwie rausbekommen, dass ich bin und hat dann mich über Instagram, glaube ich, angeschrieben. Und hat gesagt, sag mal, hast du hier gerade was geschrieben und was bestellt? Und ich habe mich schon gewundert, warum er eine Woche lang nicht antwortet. Was soll denn das? So, ne? Und dann bin ich irgendwie gleich am nächsten Tag vorbeigefahren, habe mir diese Musette gekauft. Und ich muss sagen, das Ding ist wirklich ein smartes Gadget. Vielleicht müssen wir da auch nochmal ganz kurz erklären, was ist eine Musette? Im Endeffekt, wenn ihr die Tour de France kennt, da gibt es ja Verpflegungsstationen. Und bei dieser Verpflegungsstation bekommen die Radrennfahrer einen Beutel.
Umhängebeutel.
Umhängebeutel, da ist ein Reiskuchen drin, eine Banane, wer weiß, bei manchen vielleicht auch eine Leberwurststulle oder eben Gels. Epo. Und das ist ein ganz einfacher Stoff. Wenn du Glück hast, ist da mal ein Druckknopf mit dabei und die sind eigentlich schon cool und haben so Sammlerobjekte. Und wenn man ein Fahrrad fährt und so eine Umhängetasche umhat aus Stoff, dann rutscht die einem immer nach vorne. Und ich fand das so ätzend. Und da habe ich dann gesehen, dass es hier so einen kleinen Magnetclip gibt, sodass man das dann sich auf dem Rücken quasi fixieren kann. Ich finde, das ist so dieser Punkt von Musette, nicht nur 2.0, sondern gleich 5.0, weil ja mehrere Evolutionsstufen übersprungen wurden, oder? Also du kannst ja mal über diese Tasche reden.
Das hört der Rainer gerne, was
ist daran jetzt noch alles besonders?
Ich bin Perfektionist in dem, was ich tue. Und also die Größe war irgendwann klar, so ich sag mal Musette-Größe, so ein bisschen ungefähr A4. Für mich war dann das Problem genau von den Musette, du sprichst, die sind aus so ganz normalem Baumwollstoff. Die sind oben oft offen und für mich war es wichtig, dass sie oben geschlossen ist. Das heißt, im besten Fall wasserfest oder dicht. Das war das eine Kriterium. Das zweite Kriterium war, ich trage die auf dem Rücken und fahre damit durch die Gegend. Und ich, siehst du das schon, ich bin schwarz angezogen. Ich fahre eher unbunt durch die Gegend. Und in dem Musette eingearbeitet ist in der Klappe ein Reflexstoff. Das heißt, die reflektiert nach hinten. Das war das zweite Kriterium. Das dritte Kriterium ist, umso dünner bei diesen einfachen Musettes der Schultergurt ist, umso stärker drückt er quasi sich ein. Und dann war mir wichtig, ein breiter Schultergurt, damit sie sich auch komfortabel trägt. Ich will sie am besten einfach gar nicht spüren. Und dann war der große Punkt eben genau, was du sagst. Immer wenn du bremst, überhol dich die Musette. und dann habe ich da so lange rumgetüftelt. Wie kriege ich das so hin, dass es smart ist, dass man es verstellen kann, dass man es aber auch abnehmen kann. Und das habe ich dann in den Messen festgestellt, am Feedback. Ich habe die eigentlich gemacht für so Typen wie mich, die lange Bock haben, Fahrrad zu fahren. Aber Es haben relativ viele, fanden Musette gut, die fahren mal Fahrrad. sind angesprochen worden von der Möglichkeit, die auch seitlich zu tragen. Und wenn die komplett schwarz ist, ist sie total schick. Die kann man wirklich zum Anzug tragen. Und auch die Farben. Ich habe auch gemerkt, der Fahrradmarkt, ja, sieht man mir, ist halt wirklich sehr unbunt. Also es ist manchmal Oliv, Grün, es ist viel Schwarz, Dunkelblau. Und ich habe halt eine Hellblaue, eine Gelbe, eine Rote, aber auch Oliv, Dunkelblau. Und das kam total an. Also da kamen auch Leute, die haben mich auf der Einmesse gesehen und kamen dann im nächsten Jahr und haben gesagt, ich habe schon von ganz Weitem gesehen, der bunte Stand mit den bunten Taschen, das musst du sein.
Jetzt hast du ja wenige Produkte in deinem Portfolio, aber und sehr unterschiedliche Produkte. Gibt es ja jetzt zu jedem Produkt so eine Geschichte, wie du uns gerade erzählt hast?
Ja, eigentlich schon. Also ich mache wirklich nur das, worauf ich selber Lust habe, wo ich auch einen Bedarf sehe. Also da tobe ich mich dann so aus. Also ich bin halt auch, ich habe so gerne unglaublich wenig dabei beim Radfahren. Also Portemonnaie ist halt immer ein großes Thema. Man hat dabei im besten Fall nur eine Karte oder vielleicht einen kleinen Schlüssel. Und dann habe ich halt ein Portemonnaie gemacht, wo man Karten verstauen kann. Und auf der anderen Seite kann man einen Schlüssel reinmachen oder auch Kleingeld. Bin echt so ein Materialfetischist. Dann habe ich so Material in der Hand.
Das scheinen Sie alle zu sein in der Branche, oder? Das haben wir heute schon mitbekommen.
Also die Reste von der Musette, von dem Stoff der Musette, aus der werden die Portemonnaies genäht.
Okay.
Also so versuche ich auch wenig Verschnitt zu haben und der Rückhaltekordel von der Musette ist wiederum auch die Kordel, die beim Portemonnaie eingesetzt ist. Und so entsteht also auch das nächste Produkt, was jetzt demnächst rauskommt. Also
was ist das?
Ja.
Das ist, also ich fahre unglaublich viel Rad in der Stadt, aber auch viel sportlich und habe dann schon auch die eine oder andere Radklamotte und die sind halt in der Regel enger liegend. Die ganzen Klamotten sind super geschnitten und sind eigentlich auch so gemacht, dass die letztendlich gut dicht sind, aber immer das Problem ist für mich zwischen Hals, Klamotte und zwischen also Jacke, sage ich mal, und von der Jacke zum Unterteil. Da gibt es eine Kältebrücke und deswegen habe ich so ein Halstuch entwickelt, das ist so geschnitten, dass es im Hals schön anliegt, dass es aber ein bisschen in die Klamotte geht, aber so eng anliegt, dass man letztendlich nichts anderes, also man braucht keinen zusätzlichen Schal mehr. Man macht quasi die Jacke zu und es gibt keine Kältebrücke am Hals.
Wie lang ist denn die Liste mit Problemen, die du noch lösen möchtest? Hast du da so eine, gibt's da irgendwie?
Nee, also ich würde sagen, ich habe so viele Ideen.
Sag ich doch,
siehst du. Aber damit ich selber nicht verrückt werde, beschränke ich mich aufs Fahrrad. Fahrrad und Accessoires, weil ansonsten ist es uferlos.
Aber wenn du ein Problem erkennst, googelst du denn erstmal und suchst irgendeinen Hersteller, der es vielleicht schon gelöst hat? Oder setzt du dich direkt dran und grübelst so lange, bis du deine eigene Lösung gefunden hast?
Das ist eine Mischung. Also es hängt ein bisschen vom Produkt ab. Bei der Musette war es klar, da war halt diese, Martin, was du gesagt hast, diese Musette, die man so ein bisschen kennt aus dem Fahrradbusiness. Das war so das Ursprungsmodell. Und dann fange ich an. Also da habe ich so Phasen, da sitze ich da oder liege im Bett vorm Einpennen nach oder vorm Aufstehen. Dann nehme ich so ein Problem mit und irgendwann macht es, das könnte ich so machen. Wenn ich das so mache, dann ist das so. Und dann fange ich an, so den ersten Prototyp zusammen zu dengeln und guck mal, ob es irgendwie funktioniert.
Klingt wie ein Traumjob.
Eigentlich ist es mehr so ein Entspannungsprinzip. Das hört sich sehr entspannt an alles. Ne?
So ein Daniel Düsentrieb mäßig.
Wo willst du damit hin? Willst du irgendwann mal nur noch damit Geld verdienen? Geht das?
Ja, der Wunsch ist vorhanden. Die letzten 12 Monate habe ich mir viel Gedanken gemacht über Vertrieb und was für Konsequenzen hat es, wenn ich davon leben will vielleicht. Da bin ich jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich mache mir jetzt mal erstmal darüber keine Gedanken, sondern mir ist es wichtig, es so zu machen, wie ich es gut finde. Und da spielt auch viel mein Job bei Modelor rein, wo es eben ein krasses Business ist und ich weiß, was ich nicht so machen möchte, also oder was ich anders machen möchte. Also zum Beispiel, es wird in Deutschland produziert. Also ich entwarf es in Berlin, dann wird es in Süddeutschland genäht, dann geht es wieder nach Berlin, dann wird es montiert und dann wird es verschickt Und ich will mit den Menschen zum Beispiel, mit denen ich zusammenarbeite, die will ich kennen. Ich baue immer eine Beziehung auf. Das mache ich auch bei Modulo mit Lieferanten. Und das ist mir unglaublich wichtig. Also Mensch zu Mensch ist mir unglaublich wichtig. Und das geht definitiv flöten, wenn ich es irgendwo produziere, wo ich die Menschen gar nicht kenne. Und da wird mir mittlerweile klar, wenn ich daran festhalte, was mir wichtig ist, dann hat es Konsequenzen auf die, zum Beispiel auf die Stückzahlen.
Stichwort Materialfetischist. Gibt es irgendein Produkt, wo du dir denkst, ach, schade, dass mir das nicht eingefallen ist?
Eine super gute Frage. Fällt mir was ein.
Na komm.
Na. Also, da habe ich auch schon mal gesagt, da habe ich auch einen Blog mal geschrieben, habe gesagt, wenn es das Produkt noch nicht geben würde, müsste ich es erfinden.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Das sind, ich fahre sie nur noch, das sind die Reifen von René Hörs.
Erklärung. Ich weiß nicht, wovon du redest.
Das sind Reifen, die hat Jan Heine, heißt er, ich sag mal, erfunden, entwickelt. Und die fährt man mit einem relativ großen Querschnitt. Das heißt, er hat einen Reifen entwickelt, der sappelt so. Also das heißt, der nimmt die Stöße raus aus dem Untergrund und ist durch seine Konstruktion, er hat ganz, ganz dünne Seitenwände und fährt sich durch diese Konstruktion unglaublich schnell.
Wie bist du da denn drauf gekommen? Also ich meine, wir haben noch nicht mal was davon gehört.
Ich mag breite Reifen.
Ja, das weiß ich.
Na dann, also und zwar war das auf der Velo. Götz, der den Vertrieb macht, der sitzt auch in Berlin, der hat dort so einen kleinen Vortrag gehalten auf der Velo und er hat die Reifen vorgestellt. Und da konnte man Fragen stellen, Thema Pannensicherheit und wurde alles gestellt. Und dann habe ich die Reifen gesehen. Am Anfang bin ich da drumherum geschwänzelt und habe gedacht, wie jetzt? 44 und die gibt es halt noch breiter. Die gibt es mit 55 mm Straßenreifen. Und mittlerweile, ich fahre halt die 44er Semi-Slick, also sind wirklich glatt. Die fahre ich eben das ganze Jahr auf der Straße und im Wald. Ich nehme ein bisschen Druck raus, fahre damit durch den Wald. Mega. Also.
Krass. Ey, das werden wir uns auf jeden Fall angucken, oder?
Ja. Dann lass mal jetzt von Mensch zu Fahrrad reden. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, du fährst sehr gerne lange Strecken. Wo kommt das her? Ich meine, für viele Leute ist irgendwie, ja, vielleicht mal ein Huni drin oder sowas, aber 200, 300 ist dann schon.
Ey, gefühlt gibt es nur noch Menschen, die lange Strecken fahren. Es
macht ja auch Spaß.
Aber erzähl mal,
wo kommt das her?
Ist ein totaler Trend auch, muss man schon auch sagen. Also ich habe angefangen vor 5, 6, 7, 8 Jahren irgendwie mit Rennradfahren, habe so ein gebrauchtes Rennrad gekauft und am Anfang war auch so, Veloton in Berlin, so 60 Kilometer, dann irgendwann 120 und dann Freunde von mir, die sind dann zweimal hintereinander Fahrrad gefahren mit 80 Kilometern. Ich war so, nach dem ersten Tag war ich einfach schon Knülle. Und irgendwann habe ich aber so bei mir so den Drang verspürt, nicht mehr unbedingt nur Schnellrad zu fahren, sondern habe das Fahrradfahren für mich auch entdeckt, um mir selber ein Stück näher zu kommen. Also meditativ oder therapeutisch. Und das findet für mich statt, wenn ich lange Rad fahre. Und da habe ich irgendwann so, bin ich auf den Geschmack gekommen und bin dann immer länger gefahren. Und irre ist halt auch dieses, dass es ja alles auch geht und hängt auch total davon ab, ob man sich das vorstellen kann. Am Anfang habe ich mir das never ever vorstellen können, aber mittlerweile gibt es da wenig Grenzen.
Das sagen alle, ich verstehe das nicht. Mir tut alles weh. Nach 180, ja, ist okay. Aber dann tut mir schon alles weh. Ich verstehe. Und wahrscheinlich muss ich mit dem Scheiß anfangen, wenn jetzt alle sagen, das ist der Oberburner.
Ich kann dich ja mal mitnehmen.
Ich wusste es.
Was war denn so dein radsportliches Highlight eigentlich, so generell?
Ich glaube, 21 habe ich teilgenommen am Three Peaks Bike Race.
Ach krass, da warst du dabei.
Genau, also Es geht von Wien damals nach Nizza und man hat 3 Punkte, die man abfahren muss. Und ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, weil ich fahre dieses Jahr wieder mit. Ich freue mich so abartig drauf. Und man fährt also einmal quer durch die Alpen von Wien nach Nizza, nimmt 3 Checkpoints und 3 Gipfel mit. Und das war einfach sprachlos.
Das muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Also Wien ist quasi ganz links und Nizza ist ganz rechts. Also es ist schon eine weite Strecke. Wie viele Kilometer sind das und wie viele Höhenmeter sind das?
2200, 2300 Kilometer und so 35.000 Höhenmeter.
Alter. Wie viele Tage?
Das ist eigentlich dir überlassen. Ich habe es so in zwischen 10 und 11 Tagen gepackt. Genau, also so 200 schlecht. Noch was am Tag.
Gewinner, Shit. Gewinnerin, was waren die?
Ja, will man nicht wissen. Also die fahren das in zwischen 5 und 6 Tagen.
Aber das ist dieses Rennen, wo man diese Fahrradkappen bekommt mit den Nummern drauf, ne?
Genau.
Ah ja, okay.
Wie, jeder seine eigene Nummer?
Ja, nee. Ja.
Ernsthaft?
Gibt's jede Kappe nur einmal?
Das ist schon cool.
Hat man eine Startnummer und dann stehen in Wien da alle in so einem Pulk und dann heißt es, geht's los. Und jeder plant seine Tour selber, aber man muss halt die 3 Checkpoints abfahren und trifft sich halt in Nizza da. Und das ist schon cool, dann wenn sich die Gruppe dann so spaltet und dann trifft man sich aber irgendwie im Checkpoint wieder, weil da müssen alle hoch. Und ach, das ist total geil.
Ich muss jetzt noch wissen, wie kommt man da an den Startplatz ran?
Dort sehr einfach. Also das ist mittlerweile auch, es gibt so viele Veranstaltungen und es gibt Veranstaltungen, die geben bestimmten Gruppen Vorrang und Vorrecht. Das ist beim Three Peaks nicht so. Man meldet sich an und es gibt, ich glaube, weiß ich, keine Ahnung, wie viele Startplätze es gibt. Man meldet sich an und kriegt sofort eine Nachricht, man ist drin.
Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen komplizierter.
Nee, der Michael, der das organisiert, der ist da wirklich sehr, sehr unkompliziert.
Cool. Na, ich weiß ja schon, was jetzt passiert, wenn wir hier fertig sind.
Tja, 3000 Kilometer? Warum nicht? Ja, dann brauchen wir doch nach deinem Highlight dieses Jahr gar nicht mehr fragen, ne? Dann ist es ja das Rennen. Oder die Ausfahrt.
Genau.
Wenn man es nicht als Rennen
fährt. Genau, es ist eins von 3, was ich dieses Jahr fahren will, aber das ist das Highlight.
Okay, die anderen beiden, vielleicht noch ganz schnell zum Schluss.
Das ist der Hackenpedder. Das ist eine ganz neue Veranstaltung im Gravel-Bereich. Ich fahre auch sehr, sehr gern mittlerweile abseits der Straße. Das ist eine 1000 Kilometer Runde in Schleswig-Holstein. Und das ist im Juni und im September das Istraland. 400 Kilometer die istrische Halbinsel runter von Slowenien aus nach Kroatien.
Auch
Gravel. Richtig auch coole Gegend. Also ein bisschen am Meer entlang, Weinberge, bisschen hoch und runter.
Stark. Und dann können wir das in deiner Insta-Story wahrscheinlich sehen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Dankeschön, Rainer. Deine Firma heißt Beizeller. Das müssen wir jetzt auch nochmal dazu sagen. Und das findet man dann unter welcher Internetadresse?
Unter beizeller.de. Also Zeller ist auch mein Nachname und genau.
Okay. Super, vielen Dank.
Ich danke euch, vielen Dank.
Tschüss. Auch hier haben wir euch den Link zu Beizeller in die Shownotes gepackt. Also klickt da mal rein, schaut euch die Musets an. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Das ist unsere große Taschenspezialfolge gewesen, Alex. Hast du was Neues gelernt?
Ja, ich habe gelernt, dass es so viele Menschen gibt, die Ideen im Kopf haben und die sie mit ganz, ganz viel Leidenschaft umsetzen. Und das macht mir immer so einen Spaß, diese Leidenschaft zu sehen für ein Thema.
Ja, ich finde es auch cool, so ein Schlaglicht auf eben so kleine Brands zu werfen, ne? Wo dann wirklich nur ein Mensch hintersteckt, anstatt jetzt über die großen Platzhirsche Ortlieb oder VD oder so zu sprechen. Die kennt ja sowieso jeder.
Das heißt, Leute, guckt euch das an und kauft Taschen von kleinen Labels.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Goodbye.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.